Werbung.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marie brennt. Mein heutiger Gast ist Andreas. Er ist 48 Jahre jung und arbeitet in der Luftrettung. Er fliegt Rettungshubschrauber. Er ist Pilot, Fluglehrer, Ausbilder, Prüfer, Safety Manager und Stationsleiter. Ein Mann, der viel Verantwortung trägt.
Hallo, ich bin Marie. Ich bin Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr. Und das ist mein Podcast. Ich spreche mit meinen Gästen über spannende Themen, die mich interessieren, rund um die Feuerwehr. Viel Spaß bei Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast.
Hallo, Andreas.
Hallo Marie, grüß dich. Lieben Dank für deine Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich total auf unser Interview und bin sehr gespannt, was du alles zu erzählen hast.
Ja, ich auch. Und auf deine Fragen bin ich gespannt.
Andreas, dann lass uns direkt starten. Wie beschreibst du selbst deinen Job und was reizt dich bis heute am Fliegen?
Also mein Job ist natürlich sehr, sehr aufregend und fasziniert natürlich auch sehr viele Leute. Es war ja bei mir auch immer... Also Hubschrauber faszinieren mich einfach unfassbar und das natürlich auch viele andere Menschen. Also mein Job zu beschreiben ist deswegen, ich bin mit Herz und ganz großer Leidenschaft Pilot. Man kann es ungefähr so vergleichen, am letzten Arbeitstag vor den Ferien, wenn ich mir Ferien genommen habe, Urlaub genommen habe, denke ich mir schon wieder, dauert es denn noch, bis ich wieder im Cockpit sitzen kann? Und dann begleiten mich natürlich noch ganz viele andere Sachen drumherum und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich sehr breit aufgestellt bin, einfach weil mich einfach so viele Sachen interessieren und dann mir das auch nicht langweilig wird. Ja, ich fliege also nicht nur Hubschrauber, ich bin auch Safety Manager, das heißt, ich kümmere mich um die Sicherheit in unserem Unternehmen bei der Johanniter Luftrettung sozusagen und schaue eben, dass wenn Fehler gemacht werden, die schriftlich festgehalten werden, aber nicht um irgendwie jemanden dann irgendwie auf die Füße zu treten und zu sagen, guck mal, wie doof du warst, sondern im Gegenteil, ich freue mich drüber, wenn jemand sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Dann kriegt der ein großes Lob, weil wie ich einfach sage, cool, dann kann ich das nämlich nochmal aufarbeiten, schauen, warum ist dieser Fehler passiert und kann anderen Leuten sagen, macht das nicht, das hat schon jemand vor euch ausprobiert. Das muss ja nicht jeder den gleichen Fehler machen. Das ist so ein ganz kleiner Teil dieser Safety-Arbeit, aber auch Risiken entdecken für neue Geschichten, das alles aufbereiten. Und dann eben als Stationsleiter kümmere ich mich in erster Linie um meine Station in Reichelsheim, dem Christoph 91, der ist ja RTH und ITH. Eine EC 155 steht dort, die fliege ich sehr, sehr gerne in der Luftrettung, macht unheimlich viel Spaß. Und ja, als Fluglehrer und Prüfer nehme ich dann auch noch Prüfungen ab oder begleite Schüler bis zum Ende der Ausbildung. Wobei ich im Moment als Fluglehrer leider viel zu wenig mache. Da würde ich gerne mehr machen, aber ich habe einfach so viel zu tun. Und deswegen ist es immer schwierig, sich die Zeit so einzuteilen, dass man von allem irgendwie was macht. Aber naja, hier und da geht's. Im Moment bin ich doch mehr Safety Manager, Pilot und Prüfer und Stationsleiter als Fluglehrer.
Zum Thema Ausbilder, ist das dann speziell auf den, also Rettungshubschrauber oder bist du generell Ausbilder, wenn du Hubschrauber fliegen möchtest?
Generell. Also ich darf Privatpiloten ausbilden, ich darf Berufspiloten ausbilden, ich darf auch Fluglehrer ausbilden. Das heißt, dem, wo du dich da bewegst, kann ich da als Ausbilder einspringen. Und für den Rettungsbereich ist es auch so, da bin ich auch Supervisionscaptain. Das heißt, da kann ich auch die jungen Piloten, jetzt haben wir wieder junge Piloten, die nachrutschen, die begleite ich auf ihren ersten Schritten in die Luftrettung, weil wenn die in so ein Cockpit steigen und dann ist gleich Stress und großer Hubschrauber und viel Tamtam, Dann ist es eine ganze Menge Action auf einmal. Ja. Und das heißt, ich begleite die sozusagen auf ihrer Supervision und bis sie so weit sind, dass man sie so loslassen kann.
Es hört sich alles sehr, sehr spannend an. War denn Pilot schon dein Traumberuf als Kind?
Ich weiß gar nicht, ich muss mal gerade überlegen. Also früher war Hubschrauberpilot ganz weit weg für mich. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Da war, so wie es auch beim meisten jetzt ist oder mittlerweile durchs Internet kann man sich natürlich besser informieren. Das gab es damals noch nicht so. War so Lufthansa-Pilot, so irgendwie so. Ja, das interessiert mich, aber keine Ahnung, was man da genau alles machen muss. Und dann fing es an, dass in einem meiner Urlaube als Kind im Nachbarsgarten der Hubschrauber landete, weil der Eigentümer von seinem Haus eben von woanders dorthin geflogen ist. Und das war riesig. Das war Wind und Krach und Hubschrauber.
Ja.
Und da war es vorbei mit mir. Das war seitdem, war dann eben Hubschrauber ganz vorne. Und dann bin ich auf Modellhubschrauber gegangen. Erstmal viele, viele Jahre bin Modellhubschrauber geflogen und dann irgendwann auf den richtigen sozusagen. Aber das, da, also ab dem Moment war ich so, okay, Hubschrauberpilot, was muss man dafür machen? Was muss man dafür werden? Hatte zwar noch so ein paar andere Ziele, aber Hubschrauber war ab dem Moment schon immer richtig toll.
Also das war quasi dann auch dieser Moment, wo für dich feststand, ja, diesen Weg gehe ich jetzt.
Noch nicht so ganz. Das war einfach nur, ich hatte diese Faszination, aber so richtig, dass ich den Weg gehe, das kam erst wesentlich später. Das hatte sich durch meine damalige Freundin ergeben. Die war nämlich dann schon Flugzeugpilotin. Und dann hatte ich noch einen Schritt weiter rein und dann hatte sich das eben ergeben, dass ich eine Chance hatte, die Privatpilotenlizenz zu machen in Amerika, gar nicht hier in Deutschland. Und da ist es halt noch ein bisschen aufregender, das ganze Fliegen, und auch noch viel, viel günstiger damals gewesen als hier. Und dann habe ich das in Amerika gemacht und bin zurückgekommen, war dann aber erstmal beim Radio eine ganze Weile. So, da stand so gar nicht auf dem Schirm, dass ich da jetzt noch einen Berufspilotenstempel mache. Ja, genau. Ja. Was ganz anderes. Und dann habe ich meinen damaligen Firmenpartner kennengelernt. Wir haben zusammen eine Hubschrauberfirma gehabt für Rundflüge über Skyline von Frankfurt. Und da habe ich gemerkt, okay, Hubschrauberfliegen ist noch ein kleines bisschen besser als Radio machen. Entschuldigung, als alle, die jetzt gerade im Sender arbeiten müssen. Und habe gesagt, okay, dann schlage ich diesen Weg ein. Und ab dem Moment war es klar, okay, ich werde Berufshubschrauberpilot. Das war so, weil der damalige Radiosender, der hatte mir angeboten, eine Ausbildung für audiovisuelle Medien. Das hätte ich machen können. Oder eben Berufspilot. Und ich habe gesagt, nein, ich habe jetzt schon die Berufspiloten-Geschichte unterschrieben. Das mache ich jetzt auch. Und so war dann der Weg erst vorprogrammiert. Also bis zuletzt zum Schluss hätte es noch was anderes werden können, aber da habe ich mir dann entschlossen, nee, jetzt wirst du doch Hubschrauberpilot.
Und wusstest du gleich, dass du dann irgendwie in die Rettung möchtest, oder?
Da wollte ich erstmal gar nicht hin, in die Rettung, weil ich gesagt habe, ich möchte fliegen, fliegen, fliegen und machen, 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 so wie ich es ja jetzt im Moment auch mache, ne? Hier tun, überall. Du bist ja auch so ein Tausendsasser. Mhm. Dich findet man ja auch in ganz vielen Bereichen.
Ja.
Und das wollte ich auch weiterhin so haben, weil bei der Rettung, muss man halt immer dazu sagen, da ist das große Problem, dass du auch manchmal viel sitzt, liegst, am Schreibtisch bist, was auch immer machst, weil wenn du jetzt keine Zusatzfunktion hast und an der Station ist halt mal 4 Tage Nebel, was machst du denn dann? Dann läufst du im Kreis. Ja, ich kann mich wenigstens beschäftigen, ich habe genug Büroarbeit.
Oh Gott, ja.
Aber du fliegst ja auch, wenn du in einem kleinen Radius fliegst, das ist ja bei mir zum Glück auch nicht der Fall, dann fliegst du ja auch keine langen Flüge. Du fliegst ja mal so 5 Minuten hierhin, 30 Sekunden dahin, 10 Minuten dahin und was weiß ich, das sind so dann so ungefähr die Bereiche, mal ungefähr. Und das heißt, du sammelst unheimlich viele Starts und Landungen, aber Flugzeit kommt nicht so wahnsinnig viel zusammen. Und deswegen hatte ich immer gesagt, nee, Luftrettung will ich noch gar nicht machen, weil ich möchte fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen. Und hatte mich dann damals einfach auf den Fluglehrer eingeschossen. Ich habe dann noch den Fluglehrer nachgeschoben, als ich ungefähr 700 Stunden damals hatte, und habe den dann gemacht. Bin auch sehr dankbar, dass ich durch Zufall die Flugschule dafür gewählt hatte, und es hat unfassbar viel Spaß gemacht und habe dann eben einfach mich im Fluglehrerbereich ausgetobt, bis ich dann irgendwann, ich muss jetzt mal überlegen, wann war denn das, 13 Jahre später so ungefähr gesagt habe, so jetzt gehe ich mal in die Luftrettung. 10 oder 13 Jahre, ich müsste jetzt mal nachrechnen. Auf jeden Fall eine ganze Ecke später. Jetzt probiere ich es mal in der Luftrettung. Und weil da habe ich dann gesagt, ob ich jetzt mal einen Tag nicht fliege, ist mir total egal. Aber das kann ich auch jedem nur empfehlen, weil als junger Pilot möchte man fliegen, 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 und man kann sich so viel Erfahrung außerhalb von der Luftrettung sammeln, die man dann hinterher super gut gebrauchen kann, die man aber entweder gar nicht oder nur sehr spät in der Luftrettung irgendwie noch mit erlernt, je nachdem, was man vorher gemacht hat. Deswegen ist es immer schön, wenn man außerhalb fliegt und dann kommt man rein. Dann hat man auch hinterher nicht so viel Probleme, wenn man mit Luftrettung anfängt und nach 10, 15 Jahren sagt, jetzt will ich raus aus der Luftrettung und was anderes machen. Das ist viel, viel schwieriger, damit wieder klarzukommen als umgekehrt.
Hast du denn jetzt noch eine andere Flugfirma oder bist du jetzt nur noch Pilot in der Rettung?
Werbung.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Nee, also ich habe ja doch, ich bin schon noch ein bisschen selbstständig, aber ich biete keine Rundflüge mehr an, in dem Sinne, wie ich das früher gemacht habe.
Ach, heißt,
ja, doch, Marie, ich sage ja nicht in dem Sinne. Also wenn jemand mal einen Rundflug machen will und so weiter, dann geht das noch, aber ich habe nicht irgendwie 2000 Passagiere im Jahr, die ich im Kreis fliege, sondern ich bin ja selbstständig als Prüfer. Man sieht mich ja immer mal hier und da irgendwo in Deutschland aufploppen bei allen möglichen Flugschulen, wo die Schüler dann fertig werden, ihre Ausbildung abgeschlossen haben und dann kommt eben die Prüfung zum Privatpiloten, Berufspiloten oder Fluglehrer. Da nehme ich dann immer gerne die Prüfung ab. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und ja, dadurch mache ich natürlich mal den einen oder anderen Rundflug oder wenn man mal sagt, hey, ich möchte mal probieren, wie das ist, einen Hubschrauber selber zu steuern, 20 Minuten lang, dann mache ich das auch noch hier und da. Aber es ist immer schwierig mit meinen ganzen Terminen, weil ich so viel habe, dass ich dafür auch noch Zeit finde. Ja. Und es ist nicht nur die Zeit, die ich finden muss, sondern ich unterliege ja auch einer ganz strengen Kontrolle, was Flugdienst und Ruhezeiten anliegt. Das heißt, wenn ich jetzt wie ab morgen Abend bin ich 3 Tage in der Nacht, im Nachtdienst sozusagen, und dann nächste Woche auch viele Tage im Tagdienst, dann ist es immer ein großes Problem, weil ich muss davor und danach eine gewisse Zeit haben, wo ich gar nichts machen darf. Nichts. Ja. Auch keine Prüfung abnehmen. Und ja, selbst wenn ich dann genau in dem Moment Zeit habe, dann kann ich nicht, weil es gesetzlich nicht geht. Und ja, das ist dann das Nadelöhr auch für alles andere, was ich an Rundflügen oder eben Schnupperflügen anbieten könnte. Das geht halt einfach nicht. Und da habe ich ein Jahreslimit, das darf ich nicht überschreiten, auch wieder an Stunden. Also kommen viele Faktoren zusammen, die das Ganze so reglementieren. Ja, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, auch mit Leuten, die vorher noch nicht geflogen sind, mal so einen Rundflug zu machen oder einen Schnupperflug und denen einfach mal zu zeigen, dass Hubschrauberfliegen doch was ganz Tolles ist.
Also es ist ja tatsächlich mein Traum, seitdem ich klein bin. Ich habe als kleines Mädchen immer geträumt, ich würde gerne mal an so einem Bundeswehrhubschrauber unten dranhängen und fliegen in so einem Gurt. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Darf ich mal gucken, vielleicht wird das ja irgendwann mal wahr und ich hänge echt mal an so einem Hubschrauber. Aber vielleicht soll ich halt auch mal starten, in einem Hubschrauber zu fliegen, was ich bis heute immer noch nicht hinbekommen habe. Also ich mache ja sehr viel, aber der Traum ging noch nicht in Erfüllung.
Da bist du so ein Hubschrauber-Fan, das wusste ich gar nicht, Marie, siehst du mal. Also Bundeswehr-Hubschrauber ist wesentlich teurer zu mieten als einen zivilen kleinen Hubschrauber, in dem man das mal ausprobieren kann. Aber es gab früher sogar mal die Möglichkeit, ich glaube, das gibt's nicht mehr, ich glaube, das haben sie verboten, da konntest du dich an ein Seil unter einen Hubschrauber hängen und einfach im Tiefflug durchs Gelände schießen lassen, sozusagen an diesem langen Seil.
Genau.
Ja, das kann ich nicht machen. Also die Show kann ich dir nicht bieten. Ich kann nur im Hubschrauber mitnehmen. Dranhängen geht leider nicht, ja.
Wie läuft denn eine Ausbildung ab, wenn ich Hubschrauberpilot werden möchte? Und wie lange dauert sie?
Also das kommt immer auf einen selbst an. Das kann schneller gehen oder auch langsamer gehen. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Die meisten brauchen, wenn sie Berufspilot werden wollen, so 2 bis 3 Jahre. 2 ist schon flott, 3 Jahre ist so normal, der Durchschnitt. Mhm. sag ich jetzt mal, weil normalerweise arbeitet man einfach auch noch hauptberuflich und dann macht man nebenher diese Ausbildung, die ist wie so ein kleines Studium. Das heißt, du musst dich abends und auch am Wochenende immer fleißig hinsetzen, immer fleißig lernen, Urlaub nehmen, nicht in Urlaub fahren, lernen, 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 machen, machen, machen. Ja. Und je schneller oder je mehr du dich hinsetzt und lernst, umso schneller kannst du diese Ausbildung beenden. Und das Problem ist, du musst unfassbar viel lernen. Du musst insgesamt, je nachdem, welche Ausbildung, es gibt zwei Möglichkeiten, die zu machen. Du endest entweder mit so 135 oder 190 Flugstunden. Flugstunden sind super schnell geflogen, weil das macht unfassbar viel Spaß. Ne? Du hast Action, dies, das, jenes. Die Flugstunden, die sind so zack verflogen und dann ist es schon vorbei. Das Problem ist die Theorie, die einfach sehr, sehr groß ist und sehr, sehr viel zu lernen ist. Gar nicht, weil man es unbedingt braucht, sondern weil einfach die oberste Luftfahrtagentur, nenne ich es jetzt mal, in Europa, die EASA, einfach vorgibt, wie musst du lernen. Und da ist auch leider jede Menge dabei, was man später nicht mehr braucht. Du musst es aber trotzdem lernen und dich hinsetzen und Durchhaltevermögen haben. Und das ist für manche ganz, ganz schwierig, für mich auch. Die brauchen dann einfach länger für die Theorie. Und manchen fliegt es so zu, schwupp, da ist das so alles drin. Ne? Das sind aber leider die wenigsten. Und dann geht es ein bisschen schneller. Aber ich zum Beispiel, ich musste mich zum Lernen wegsperren. Also wenn ich zu Hause, ist alles toller gewesen. Saugen, putzen, bügeln, Wäsche waschen, dies, das, jenes. Ist alles 10-mal besser als Lernen. Echt? Du wirst nicht glauben, wie toll das wäre. Es ist unglaublich. Das ist Motivationsfaktor hoch 10 für Hausarbeit, sag ich dir. Weil du hast ja immer eine Ausrede. Aber ich habe mich dann einfach in die Deutsche Bibliothek weggeschlossen in Frankfurt. Und da Handy abgegeben, alles in Spind, da hingesetzt, nur mein Laptop lernen, lernen, lernen. Es geht nicht anders. Ich habe es anders nicht hingekriegt. So.
Oh wow, okay, ja.
Also von daher war es nicht anders möglich. Und deswegen würde ich mal sagen, im Durchschnitt sind es meistens, brauchen die 3 Jahre. Manchmal auch ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger. Wie gesagt, es hängt so ein bisschen von der Ausbildung ab. Wenn ich die durchgehende nehme mit 135 Stunden, dann muss man es in 2 Jahren fertig haben. Nehme ich die mit 190, kann ich es auf ganz, 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 ganz viele Jahre strecken, weil man zwischendurch keine Fristen hat, wo man irgendwas erledigen muss, sondern einfach laufen lassen. Und das tut auch vielen ganz gut, du musst es ja selber finanzieren im zivilen Bereich. Das heißt, wenn du diese Fristen nicht hast und auch die Kohle, was ich verstehe, nicht hast, dann kannst du es so schön strecken und dann kommt auch keine Rechnung zwischendurch und dann hat man Chancen, das ein bisschen günstiger hinzukriegen.
Ja. Welche Fähigkeiten braucht man denn überhaupt?
Du musst nicht 7 Sprachen fließend sprechen. Du musst auch nicht ohne Sauerstoffmaske auf Mount Everest steigen. Es reicht, wenn du ein ganz normaler Mensch bist. Es reicht, wenn du ein ganz normaler Mensch bist. Du bestehst das Tauglichkeitszeugnis 1. Das ist das für Berufspiloten. Du darfst eine Brille haben. Du musst einfach sehen können. Darfst eine Brille haben bis zu einem bestimmten Wert. Danach kriegt man eine Ausnahmegenehmigung. Hörtest wird gemacht. Sehfeldtest wird gemacht. Ruhe, Belastungs-EKG, Blutteste. Dies, das, jenes wird einiges gemacht beim Klasse 1. Kann jeder normale Mensch eigentlich bestehen. Und dann Teamgeist, super wichtig, wird immer wichtiger. Englischkenntnisse sind gut, muss man auch irgendwie ein Faible für haben. Es ist alles in Englisch. Die Prüfung, die theoretische Prüfung ist auf Englisch. Handbücher sind in Englisch. Es ist einfach ganz, ganz viel. Okay. Maschinen, alle Beschriftung ist Englisch, Englisch, Englisch. Und du musst es wirklich wollen. Also wenn du es einfach nur machst, weil du cool bist, dann kommst du nicht weit, das hilft nichts, weil dann fehlt dir einfach dieses, ich beiß mich da jetzt durch, es ist nicht immer einfach. Ja. Weil du musst ja auch hinterher einen Job finden und musst dich in diesem Job auch beweisen oder vorher auch schon in der Ausbildung. Weil wenn dein zukünftiger Arbeitgeber mal in der Flugschule anruft und sagt, hier, der hat sich bei uns beworben, wie ist denn der so? Oder man kennt sich ja auch untereinander in der Luftfahrtbranche, dann will man natürlich hören, hey, der will, der ist fleißig, der macht, der tut, teamfähig, sensationell, der Kerl, nimm ihn.
Ja.
So, das ist das, was jeder hören will und so muss man eigentlich sein. Und man darf nicht denken, dass man fehlerfrei ist. Okay. Jeder Mensch macht Fehler.
Nee, das auf jeden Fall, das wissen wir alle. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, Fehler sind manchmal auch wichtig, man lernt.
Fehler sind wichtig, aus Fehlern. Sehr wichtig. Ja, man lernt aus Fehlern und man kann anderen aus Fehlern was beibringen.
Warum denn Luftrettung? Also ich meine, du hast ja schon gesagt, es gibt doch viele andere Sparten, aber irgendwie muss ja irgendwas passiert sein, dass du gesagt hast, ja, jetzt gehe ich mal noch in die Rettung.
Ja, genau. Ja, es war halt einfach so, ich habe jetzt dann vieles ausprobiert gehabt und dachte mir so, das wäre jetzt mal was Schönes Neues, was ich gerne ausprobieren möchte, mal gucken, ob mir das gefällt. So. Du bist ja noch nicht so einen irren Typen, der irgendwie auf Instagram den ganzen Tag immer nur erzählt, wie schön das Hubschrauberfliegen ist und erklärt, was man beim Hubschrauber machen kann. Das gab's da ja alles nicht. Das kannte man ja einfach nur so ein bisschen aus dem Fernsehen. Medikopter 117 hat man dann geguckt und hat sich gedacht, genau. So sieht der Rettungsalltag aus.
Kenne ich auch noch.
Ja, siehst du? Und all solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich probiere das mal aus. Und hatte mich beworben. Und das war immer ganz schwierig. Hatte mich beworben bei der DRF, das kann ich ja ruhig sagen. Und dann haben die gerade gesagt, nee, jetzt haben wir keinen Bedarf, weil früher gab es noch Piloten wie Sand am Meer. Das ist ja mittlerweile alles ganz anders. Und dann habe ich in der Zeit schon wieder einen neuen Job gehabt und dann haben die sich gemeldet. So, jetzt haben wir Bedarf. Dann sage ich, nee, jetzt kann ich nicht. Dann habe ich mich wieder beworben, dann haben die gesagt, jetzt haben wir keinen Bedarf. Und dann habe ich gerade wieder einen neuen Job angefangen. Dann haben die mich wieder angerufen, so, jetzt haben wir Bedarf. Das hat nie gepasst. Und dann hatte ich ja bei der wieder Luftrettung oder bei der Heliflight eher gesagt angefangen. Und da bin ich halt jetzt, ja. So, deswegen, sonst wäre ich bei der DRF gewesen.
Was gibt dir denn dieser Job persönlich?
Puh, ganz viel. Also dadurch, dass ich ja meine Arbeit wirklich liebe, es gibt keinen Tag, wo ich aufstehe, wo ich sage, boah, ey, heute habe ich so überhaupt keine Lust. Ja, das geht gar nicht. Das gibt's bei mir nicht. Überhaupt nicht. Ich stehe morgens auf, ich freue mich, ich will zur Arbeit. Ich kann es kaum erwarten, wenn ich im Auto sitze, endlich wieder irgendwie auf dem Vorfeld zu stehen oder meine Kollegen im Büro zu treffen. Neue Abenteuer, neue Regularien, die es im Luftrecht wieder gibt, die kommen auch manchmal über Nacht, all so ein Zeug. Was machen wir als nächstes in der Firma? Wo geht's hin? Hubschrauber fliegen. Welchen Hubschrauber fliege ich eigentlich heute? Ich fliege ja auch verschiedene Muster. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ich habe da, also das muss ich sagen, ich habe eine unfassbare Freiheit in dieser Firma, dass ich so viele verschiedene Hubschraubertypen fliegen darf. Normalerweise fliegst du als Pilot 1, 2, 3 Helis. Ich fliege aktuell 7 verschiedene Muster und das gibt auch mir eine richtig schöne Abwechslung, dass ich halt von der Schulung vom ganz kleinen Hubschrauber bis zum ganz großen bei uns, die EC-155, dann alles fliege und eine riesen Abwechslung habe. Und die Abwechslung, diese tollen Kollegen, diese spannenden Tage, die man erlebt, das ist eigentlich so das, wo ich sage, ich freue mich jeden Tag auf meinen Beruf. Jeden Tag.
Also es ist wirklich deine Leidenschaft.
Genau. Und wenn ein Hubschrauber vorbeifliegt, ich renne raus wie ein kleines Kind und muss gucken, welcher ist es und wer fliegt hier gerade lang. Wer fliegt über mein Grundstück? Das mache ich aber auch.
Ja, ja, sobald hier irgendein Hubschrauber tief fliegt, gleich raus, gucken, wer ist es? Ist es vielleicht die Bundeswehr? Also wir haben ja hier im Nachbarort die Bundeswehr und die fliegen ja auch ganz viel. Es ist immer wieder spannend, auch denen hier mal beim Üben zuzuschauen, wenn die so tief fliegen und immer faszinierend, was für ein Hubschrauber ist das jetzt? Und wir raten und schauen nach und wir haben da auch so ein bisschen einen kleinen Knall, was Hubschrauber angeht.
Ja, aber das ist ja toll, das ist ja toll und diese Leidenschaft teilen auch ganz viele und das finde ich einfach so schön. Das ist so, weil da merkst du einfach, da hängt irgendein Teil dran, weil man sagt, mich interessiert es jetzt, wer da vorbeifliegt, ja. Und so, von daher gibt mir die Arbeit da sehr, sehr viel, die für mich eigentlich gar keine Arbeit ist. Und ich habe einfach, wie man so schön sagt, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und für mich ist es einfach ein riesen Kinderspielplatz. So.
Ach, so geht's mir auch. Deswegen fahre ich Baustellen-LKW.
Richtig, du machst ja auch, weißt du, du bist ja auch Kinderspielplatz. Feuerwehr, total. LKW, Wüste. Ja. Das ist ja alles und schwere Maschinen. Also es ist ja auch ein Riesenabenteuer.
Alles, was Spaß macht. Das genau. Quadfahren, heute so, morgen so.
Siehste? Genau.
Ja, immer Abenteuer.
Genau das Gleiche, nur in der anderen Ecke. Und das ist einfach so schön, wenn man die Chance hat, das zu machen, was einem Spaß macht.
Ja.
Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das ist nichts Selbstverständliches, aber ja, ich genieße es.
Das ist richtig so. Ich mache das auch, ja.
Das ist gut, Marie.
Wie triffst du denn Entscheidungen unter Zeitdruck? Also ich meine, das ist bei dir wahrscheinlich viel krasser als bei mir im LKW, aber...
Naja, du hast auch manchmal vielleicht nicht die Zeit. Wenn dir irgendwas von LKW läuft, dann musst du auch ganz schnell eine Entscheidung treffen, was du machst. Ja. So.
Bremsen.
Bremsen, genau, richtig.
Egal so, wie, bremsen.
Also, ja, wie treffe ich die? Ich treffe die halt. Also ich habe ja meinen Aufgabenbereich. Ja, genau. Ich habe halt meinen Aufgabenbereich, je nachdem, was ich fliege, wenn ich als Fluglehrer fliege und wir üben in irgendeinem Notverfahren und der Schüler versucht dann gerade mich umzubringen, dann treffe ich natürlich sofort die Entscheidung, um uns mal schnell das Leben zu retten. Das muss man leider so sagen. Es gibt so das ein oder andere Manöver, da hat man nicht viel Zeit zu reagieren. Oder der Hubschrauber ist kaputt und der muss in die Wartung. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Und in der Rettung ist es einfach so auch. Ja, ich habe so meinen Aufgabenbereich, wie die anderen zwei Kollegen von mir auch im Hubschrauber. Und die muss dann getroffen werden. Da muss man dann auch versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren, weil normalerweise weiß ich ja, wenn mein Melder geht, weiß ich ja, was genau passiert ist, wenn es denn draufsteht. Es ist ja nicht immer klar. Ja. Manchmal kriegen wir es auch erst über Funk mit. Aber wenn das dann so Sachen sind, die einen triggern, keine Ahnung, Reanimation von einem kleinen Kind, 2 Jahre zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, mhm, dann ist es schon als Familienpapa eine Geschichte, wo ich sage, boah, Mist. Und dann muss man aufpassen, dass man kein höheres Risiko eingeht, als man sonst eingehen würde, weil dann kann auch mehr schiefgehen. Also ich quetsche mich irgendwie in die letzte Hinterecke bei irgendeinem Haus rein oder ich muss unbedingt, das Wetter ist schon katastrophal auf den letzten Metern und ich muss unbedingt da noch irgendwie hin, dann geht man zu viel Risiko ein. Und daraus muss man dann irgendwie auch Konsequenzen ziehen und muss sagen, nee, also auch wenn es einen triggert und man sagt, man möchte jetzt doch noch höher, schneller, weiter, hilft nichts, wenn keiner von uns dreien dort ankommt. Wir landen jetzt hier, das ist safe, fertig. Ja, so. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Oder wenn man bei schlechtem Wetter weiterfliegt, dass da keine Hochspannungsleitung kommt oder die eigentlich kommen könnte, wenn das Wetter so schlecht ist. Ja. Man sieht sie nicht und dann da drin hängt. Ja, von daher, das muss man ein bisschen üben. Das hat man nicht von Anfang an. Also man wächst ja auch in die Luftrettung so langsam rein. Und dann muss man das einfach üben, dass man auch mit der Zeit weiß, okay, ja, es ist kritisch, aber es ist jetzt einfach mal so. Es hilft ja nichts, wenn noch mehr Leute verletzt werden oder sterben.
Ja. Das heißt, ihr übt das auch richtig? Also Notfallsachen? Also ich meine, das wird man in der Ausbildung ja schon üben, aber...
Naja, sowas kannst du nicht üben, weil das Emotionale, was dich triggert, das kannst du nicht üben. Du kannst dich in einen Klassenraum setzen und sagen, hey Andreas, pass mal auf, das ist vorgefallen, wie würdest du das machen? Aber so dieses Reale, es steht wirklich auf dem Melder, du musst da wirklich hinfliegen. Wetter ist wirklich nicht das Beste. Du hast da überhaupt keine Chance, irgendwie zu landen, weil es irgendwo mitten in der Stadt ist oder sonst irgendwas. Ja. Oder. Es gibt so viele Wahrscheinlichkeiten, die du dann da irgendwie hast. Das kann man nicht üben. Da muss man reinwachsen. Deswegen schicken wir auch unsere jungen Piloten gar nicht erst auf einen großen Hubschrauber. Wir haben noch einen kleinen bei Cassine, eine Robinson 44. Und das Muster kennen die dann schon in- und auswendig, wenn die da hinkommen. Dann ist für die nämlich gar nicht mal der Hubschrauber und die Luftrettung neu, sondern den Hubschrauber kennen sie, für die ist nur die Luftrettung neu. Und dann müssen sie sich auch nur erstmal auf das konzentrieren, weil das mit dem Hubschrauber, das machen sie im Schlaf, das kennen sie. So fangen wir an mit denen langsam, dass das wächst und dann kommen sie irgendwann auf einen großen Hubschrauber und dann kennen sie schon, was in der Luftrettung passiert und können sich dann nur auf den Hubschrauber konzentrieren, weil alles andere kennen sie dann auch schon von der Luftrettung. Also von daher, ja, man wächst mit seinen Aufgaben.
Man wächst. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das kenne ich.
Ja. Genau, das glaube ich auch bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Ich erlebe auch so einiges auf den Baustellen.
Ja, dann, aber guck mal, wenn man dich verfolgt, Marie, das ist so schön gesehen zu haben, wie du damit angefangen hast, den Führerschein, und dann kommen diese Baustellenfahrten, dann musst du irgendwie rückwärts durch den Wald, da in den Feldweg rein und hin und her. Und da wächst du ja auch mit deinen Herausforderungen eben genauso. Ne? Da kommst du dann auf, weiß ich nicht, ich fahre keinen Lastwagen, Geschicklichkeit an oder sonst irgendwas, aber man merkt an den Stories und Reels, die du machst, du wächst da rein, jetzt kommt da ein Problem und dann hast du es hinterher geschafft und hast fürs nächste Mal was gelernt. Also von daher ist es auch spannend, dich zu verfolgen.
Ja, Tatsache. Ja, so ist es. Aber ich brauche das tatsächlich auch. Also mir tut es gut, an Herausforderungen zu wachsen. Ich brauche das. Das ist mein Leben. Mein genau. Elixier. Immer wieder. Und also ich versuche auch gerade diese schwierigen Sachen. Es gibt ja Leute, die sagen, oh Gott, gerade hier LKW, wenn Asphalt gefahren wird, an den Fertiger möchte ich nicht dran, weil meine Aufgabe ist da ja, ich muss abkippen, ich muss gleichzeitig drauf achten, was der hinter mir sagt, hoch, runter, ich werde geschoben, ich muss gucken, dass ich nicht wegroll, ich darf die Bordsteine nicht anfahren, sonst gibt's überall Stress. Manche sagen, da habe ich gar keinen Bock drauf, es gibt am Schluss sowieso nur Stress und es ist, man muss einfach so viele Sachen gleichzeitig machen, auf die man aufpasst muss. Und die Tage war ich tatsächlich auf einer Baustelle, da war es so eng und fühlte ich mich total geehrt, weil die haben gesagt, wir brauchen bitte Leute mit Erfahrung. Und dann schicken die mich und ich dachte, oh mein Gott, so oft bin ich noch gar nicht am Fertiger gefahren. Aber ja, ich habe halt dieses enge Fahren drauf und kann halt viele Sachen gleichzeitig machen und es war sehr gut am Schluss, aber es war ein bisschen komisch. Wir suchen Leute mit, die es können und dann komme ich da an. Ja.
Aber das gebe ich dir vollkommen recht und das ist bei mir genauso. Ich brauche Herausforderungen, um daran zu wachsen. Und das ist, Luftrettung ist die Herausforderung dann eben, ne? Diesen Auftrag zu erfüllen, natürlich möglichst schnell, je nachdem, was da vorliegt. Dann versuche ich möglichst wenigstens wenige Tankstopps zu machen, um immer einsatzbereit zu sein, weil jeder Tankstopp kostet Zeit, wo wir nichts machen können. Und all diese Geschichten eben, ne? Ich brauche diese Herausforderung eben und daran wächst man dann in der Luftrettung. Oder auch beim Safety Manager oder oder was ich sonst noch mache, gibt es immer eine Herausforderung. Ja, das finde ich das Spannende. Dass kein Tag ist wie der andere. Keiner. Jeder ist anders.
Das habe ich auch. Das ist auch das Beste an meinem Job mit.
Du weißt halt nicht, wo du als nächstes hinfährst, ne?
Ganz genau. Also vielleicht kenne ich die Baustelle, aber ich weiß nicht, was passiert. Von daher ist immer gut.
Genau,
und manchmal
das ist
ein bisschen
mir.
Aufregung, weil dann kommt doch irgendwas, was neu ist. Also klar, ich bin ja erst ein halbes Jahr dabei und da gibt es immer noch Dinge, die neu sind, oder ich muss zu einem Steinbruch fahren, den ich nicht kenne. Und ich kenne mich ja hier in der Gegend noch nicht so richtig aus und ich fahre mit Navi. Ja, und es gibt Google Maps ist kein LKW-Navi. Und wie oft stand ich schon vor einer Brücke, wo ich nicht drunter durchfahren kann, rückwärts wieder rausfahren oder es heißt, ich fahre im Kreisverkehr und ich habe 3 Ausfahrten, wo kein LKW reinfahren darf. Da muss ich überlegen, muss ich jetzt die Strecke zurückfahren? Wie finde ich denn jetzt den Weg überhaupt? Also es sind manchmal so Sachen, wo du stehst, oh mein Gott, und dann hast du eine Autoschlange hinter dir und es ist eng und du kannst nicht wenden vielleicht direkt. Also meine Tochter fährt ja aktuell mit, aber wenn ich alleine unterwegs bin, da dachte ich auch schon, oh mein Gott. Und dann sehen die Leute ja nur, da sitzt so eine kleine blonde Frau im LKW, ob die das hinkriegt. Und alle warten drauf, dass ich einen Fehler mache.
Oh. Verrückt, ja, aber es ist umso toller, wenn du es dann doch schaffst und dich da durchbeißt und dann immer mehr kennenlernst, immer besser wirst. Das ist doch toll. Das ist doch genau das, was es dann ausmacht, ne?
Wie entspannst du denn nach deiner Arbeit, nach einem stressigen Einsatz oder einem abenteuerlichen Einsatz?
Ich entspanne während der Arbeit eigentlich am allerbesten. Also das ist, fliegend ist die absolute Entspannung. Weil du lässt ja auch alles unten. Du kannst nicht telefonieren, du kannst nicht dies machen. Du lässt alles unten, du konzentrierst dich einfach nur auf die Aufgabe, auf den Flug und so weiter. Und das ist das Entspannendste, was es eigentlich gibt. Und das ist das auch, was ich eigentlich liebe. Fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen. Das macht eine Menge Spaß, das entspannt mich.
Das
weil zu Hause ist es ja so, weißt du, ach, warte mal, ich könnte noch das machen und hier, da möchte ich noch einen am Patch bestellen, da möchte ich noch einer dies, das, macht mir alles Spaß.
Keine Ruhe.
Ja, macht mir alles Spaß, mache ich auch gerne, gibt mir auch irgendwo eine gewisse Entspannung, sage ich jetzt mal, weil ich mache ja das, was mir auch wieder da Spaß macht. Aber so richtig schön ist es einfach, wenn ich in meinem Element bin. Das ist für mich das Einfachste, das Entspannendste. Ist einfach so.
So geht's mir auch. Also ich entspanne total, wenn ich LKW fahre. Also auf der Baustelle habe ich natürlich hin und wieder Stress, aber beim Fahren, ich mache gerne Musik an und auf geht's.
Das ist wie bei mir am Einsatzort. Da ist dann auch Stress, klar. Und da muss man performen, das ist einfach so. Aber dann trotzdem, der Rückflug zur Station ist dann wieder, wenn du abgeladen hast, ist ja auch wieder, okay.
Genau.
Jetzt nur noch nach Hause.
Ja. Gehen wir mal zu Einsätzen. Da warten wahrscheinlich viele drauf und ich auch. Erzähl mir mal irgendeinen Einsatz, der dich wirklich geprägt hat.
Geprägt ist immer so ein schwieriges Wort. Also was mich prägt, ist einfach, was man halt manchmal sieht, zum Beispiel Unfälle mit Kindern. Wenn man dann sieht, das Kind ist aus dem Auto geschleudert worden, weil es nicht angeschnallt war, weil es keinen Kindersitz im Auto hatte und sich deswegen schwerst verletzt oder ganz andere Sachen damit passiert sind, dann finde ich das natürlich unfassbar. Das prägt mich nicht, aber da denke ich natürlich sehr viel dran und stelle mir dann häufig die Frage, warum musste das sein? Und es gibt natürlich ganz viele andere Unfälle, woran man oft noch denkt, weil man es einfach nicht zurücklässt, sondern weil man sagt, ich denke da dran, aber ich kann das alles trotzdem gut verarbeiten, auch mit mir selbst. Da brauche ich gar keine externe Hilfe zu. Ja. Deswegen sind es eigentlich alles so Sachen, da denke ich auch gerne nochmal dran, weil ich einfach sage, wir haben da unser Bestes gegeben. Wir haben entweder den Menschen gerettet oder eben auch verloren, weil es nicht anders ging, aber wir haben unser Bestes gegeben. Und das, denke ich mal, gehört zur Rettung mit dazu. Und da gibt's schöne Momente und richtig tolle Momente und genauso auch wieder sehr, sehr einprägsame und sehr traurige, schlimme Momente. Das ist halt das Ganze auf und ab. Und du hast bei der Feuerwehr sicherlich auch schon sehr viel gesehen. Ach, ich will hier gar nicht zu weit ins Detail gehen, weil da kannst du einfach schreckliche Sachen erzählen. Weiß nicht, ob wir das jetzt hier machen müssen.
Vielleicht gibt's einen Einsatz, wo du sagst, der war spektakulär, also nicht von dem, was passiert ist, sondern wie du landen musstest oder du musstest erst überhaupt genau mal schauen, wo du bist und wo musst du hin und genau, wie kommst du runter?
Ja, genau, richtig. Das Puzzlespiel habe ich ja eigentlich jedes Mal, wenn ich in der Rettung bin. Wo landen wir? Und wo ist der Einsatz? Das hängt dann so ein bisschen mit dem Hubschrauber zusammen, mit dem ich fliege. Der eine eignet sich für manche Sachen besser und der andere weniger. Die H145 ist zum Beispiel nicht so dolle für kleine Landeplätze. Die hat so viel Wind, den die kanalisiert nach unten drückt. Deswegen fliege ich da lieber die Dauphin oder die 155, die ein bisschen größer sind. Bei denen ist das nicht so schlimm. Also ich bin immer froh, wenn wir ein schlechtes Wetter irgendwie haben, wo ich aber trotzdem noch irgendwie durchkomme. Das ist einfach so das, wo ich sage, jawohl, jetzt haben wir es wieder geschafft. Irgendwie das Wetter hat mitgespielt. Das ist natürlich Glück, das können wir nicht beeinflussen. Oder wir haben irgendwo doch noch einen Landeplatz gesucht, wo wir einfach runter können. Und dann durch Zufall irgendwie noch schon sofort irgendwie ein Passant da war mit dem Auto, der gesagt hat, hey, ich habe gesehen, ihr landet hier, sollen wir euch schnell irgendwo hinfahren. Das kann ja auch manchmal sein, dass wir niemanden vor Ort haben, weil wir die Ersten vor an der Unfallstelle sind und dann aber trotzdem weiter wegstehen müssen. Oder du dich auf der Autobahn da irgendwie reinzwängst, weil links ist irgendwie, weiß ich nicht, direkt hinter der Leitplanke hohe Bäume und rechts ist auch nicht viel Platz. Und dann drückst du dich da rein. Dann hast du aber auch manchmal hast du so einen Aha-Moment, dann landest du irgendwo rein, wenn du im Hubschrauber drin sitzt, hast einen Unfall, also von innen gesehen, hast du eine unvorstellbare kleine Landestelle und steigst dann aus, boah, hier ist eigentlich total viel Platz. Von drinnen sieht das alles viel enger aus, immer noch. Was ganz gut ist, da hast du mehr Abstand mit Rotorblättern. Also das sind natürlich tolle Momente, wo man einfach sagt, hey, wir haben das irgendwie geschafft abzuwickeln. Wir waren mit dem Patienten schnell wieder im Hubschrauber. Es gibt ja so bestimmte Sachen, wo man einfach innerhalb von einer Stunde im Krankenhaus sein sollte. Und wenn man dann eine Viertelstunde hinfliegt, irgendwie 20 Minuten vor Ort und dann nochmal irgendwie eine Viertelstunde ins Krankenhaus und sagt, jawohl, wir sind unter dieser Stunde geblieben, perfekt, hat alles funktioniert, so wie es eigentlich sein sollte. Das sind dann schon tolle Momente, wo man einfach sagt, wir haben das tipptopp abgeliefert. Ja, wo dann aber auch immer wieder das ein oder andere mitspielt, wo man dann vielleicht entweder Glück haben muss oder durch Zufall irgendwas besser funktioniert. Das gehört mit dazu. Ja, so. Aber genauso gibt es diese Momente, wo man sagt, hier schwerer Verkehrsunfall. Da habe ich auch neulich was bei mir im Instagram-Kanal erzählt. Schwerer Verkehrsunfall, mehrere Reanimationen und Amputationen und was weiß ich. Und wo man dann einfach sagt, okay, wir haben dann weiten Anflug hin. Wir waren weit und breit der einzige Rettungshubschrauber, der da war. Und wir haben einen langen Anflug hin, über eine halbe Stunde, glaube ich. Und das Wetter ist nicht doll. Aber wir haben das halt vorher mit der Leitstelle besprochen und haben halt gesagt, pass mal auf, wir können das probieren, aber wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Und wie es halt so war, wir waren mit denen durchgehend im Flug in Kontakt, aber auf der Mitte der Strecke war das Wetter einfach dicht. Ging nicht mehr, ja, so. Das sind dann Momente, wo du denkst, so, verdammt, das hätte ich sehr gerne geschafft und gerne mitgeholfen. Ich meine, die waren auch gut vor Ort mit Personal schon da und RTW und NEHs und was weiß ich, aber für die Leute an der Stelle, wo es passiert ist, wäre es einfach besser gewesen, wenn wir als RTH zur Verfügung gestanden hätten und dann wenigstens einen von den Patienten noch schneller in die Klinik hätten bringen können. Aber das Wetter war einfach unmöglich und da muss man dann auch abdrehen und sagen, okay, hier geht's nicht weiter. Können wir nicht machen. Funktioniert nicht. Ja, es war einfach dicht. Das sind dann wieder so Momente, wo ich mir denke, so Mist. Will ich jetzt aber so nicht. Ja, aber das muss man dann akzeptieren.
Ja, die gehören dazu. Ja.
So, und dann darf man beim nächsten Mal nicht zu viel riskieren, indem man dann eben einfach sagt, so, also das letzte Mal hat es schon nicht geklappt, jetzt muss es dann diesmal klappen. So darf man halt nicht denken. Sondern dann, wenn es halt wieder nicht klappt, dann klappt es nicht wegen Wetter. Das ist einfach so. Das Wetter ist Wetter.
Ja, das können wir nicht beeinflussen.
Noch nicht. Zum Glück nicht, das gibt viel zu viel Streit.
Ich habe tatsächlich jetzt doch mal eine Frage, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Du hast gerade vorhin gesagt, dann gibt's vielleicht Sachen, wo ein kleinerer Hubschrauber besser wäre oder da könnte man auch mit dem Großen landen. Mhm. Du bist aber fest auf einen eingeteilt. Du hast nicht irgendwie drei zur Auswahl und sagst, oh, hier wird's eng, hier fliege ich jetzt den Kleinen und da haben wir viel Platz, dann nehme ich jetzt den Größeren.
Oh, das wäre eine tolle Sache. Das muss ich meinem Chef mal vorschlagen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das wäre wie bei dir, Marie. Okay, welchen LKW nehme ich denn heute Morgen? Was ist denn da? Also, nee, leider nicht. Genau. Jede Station hat ihren festen Hubschrauber und nur den kann ich auch nehmen. So, wenn jetzt natürlich einer ausfallen würde wegen technischem Schaden oder irgendwas, dann gibt's natürlich einen Ersatzhubschrauber. Aber nee, ich habe nur den in der Station. Und dann weiß ich auch, dann kenne ich ja die Eigenschaften von dem Hubschrauber, was kann der nicht. Und so kann ich dann dementsprechend auch damit umgehen, ja. Da muss ich halt vorausplanen einfach.
Das muss man ja mal fragen vielleicht.
Genau, nee, war eine sehr gute Frage. Das war wirklich eine sehr gute Frage. Also, ne, wenn ich jetzt morgen Nacht in Gießen fliege, dann habe ich natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich dann die Woche drauf wieder in Reichelsheim auf einem anderen Hubschrauber fliege. So hat jeder Hubschrauber seine Eigenschaften und auch seine Probleme, nenne ich es jetzt einfach mal. Der eine hat mehr Computer an Bord, was nicht immer unbedingt positiv ist, kann auch mehr schief gehen, weißt du, so wie bei Windows 98 oder 95 oder
ach Gott.
Der andere hat weniger Computer. Der andere hat weniger Computer an Bord, der kann dafür wieder bestimmte andere Sachen nicht, was der andere besser kann. Also es hat alles Vor- und Nachteile sozusagen. Und auch diesen Mix finde ich sehr, sehr interessant, weil man einfach verschiedene Sachen da ausprobieren kann und fliegen kann dadurch.
Was würdest du denn jungen Menschen mitgeben, die gerne Pilot werden würden?
Seid fleißig, ihr müsst es wollen. Und immer am Ball dranbleiben. Und es gibt auch eine saure Gurkenzeit, nicht nur während der Theorieausbildung im Berufspilotenteil, die ist einfach, da muss man dranbleiben, sondern auch danach, bis man so seinen ersten Job gefunden hat und sich dann langsam weiter hocharbeitet, für leider meistens immer noch einen Hungerlohn und dann diesen großen Kredit auf sich genommen hat. Aber wer fleißig ist und dranbleibt und es wirklich will und das Herzblut da reinsteckt, der wird seinen Weg definitiv in die Hubschrauberei nicht nur finden, sondern eben auch die Karriereleiter weit nach oben steigen. Und das ist wichtig und das kann ich auch allen nur so mitgeben. Es funktioniert. Man muss nur dranbleiben und immer Gas geben. Es ist einfach so. Es ist kein 9-to-5-Job und es ist auch nichts mit Work-Life-Balance, sondern man muss es wollen, man muss einsatzbereit sein, weil es kann auch jederzeit der Flugbetriebsleiter anrufen und sagen, Andreas, pass mal auf, wir haben ein Problem, hier ist ein Pilot spontan aufgefallen, eine Maschine ist kaputt, es muss eine Ersatzmaschine hingeflogen werden, ich erreiche keine anderen, hast du Zeit. Und dann liegt es an mir, ob ich als letztes Licht noch kann, bevor der Chef angerufen wird oder was weiß ich. Mhm. Ja, es passiert immer mal, dass einer ausfällt und man Vertretung machen muss und dann muss es schnell gehen. Und ja, dann sollte man Einsatzbereitschaft zeigen einfach und die Kollegen nicht hängen lassen.
Ja, Andreas, unsere Zeit ist schon um. Ich könnte zwar noch ewig weiterfragen, aber ich möchte schon mal Danke sagen, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt zwischen Himmel und Erde.
Sehr gerne, Marie, sehr gerne.
Deine Geschichten zeigen, was Mut, Verantwortung und Herz im echten Leben bedeuten. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Leuten stellen, die ich hier in meinem Podcast interviewe. Und du tust bitte antworten, ohne groß drüber nachzudenken. Was hast du immer im Kühlschrank?
In welchem? Zu Hause oder auf der Station?
Das ist eine gute Frage. Nehmen wir beide.
Quark. Esse ich sehr gerne.
Quark. Das ist gut. Quark ist ja gut.
Quark und Himbeerjoghurt.
Quark ohne irgendetwas. Okay, ich bin auf Erdbeerjoghurt und Heidelbeer mag ich auch.
Ja, okay, siehst du, ja, genau. Also Himbeerjoghurt, ganz wichtig fürs Überleben. Und Quark ist so eine Mischung aus Joghurt und Speisequark. Wenn man das miteinander vermischt, ein bisschen Vanillezucker mit rein und so weiter, schmeckt das sehr, sehr gut.
Mm. Mhm. Ja, jetzt haben wir noch Essenstipps am Ende.
Man merkt, ich bin sehr joghurtlastig, ja.
Ja, macht nichts. Jeder das, was er gerne isst.
Ach toll, Marie. Also ich danke dir von meiner Seite auch für diese Einladung, für die Möglichkeit, mit dir mal zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich folge dir ja auch. Es ist sehr, sehr interessant, was du so erlebst im Alltag. Ist ja was ganz anderes, als was ich mache. Also von daher auch vielen Dank für deine spannenden Geschichten.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat meine Folge diesmal mit Andreas genauso gut gefallen wie mir. Ich habe lange darauf hingefiebert, da ich ja tatsächlich so ein riesen Hubschrauber-Fan bin. Wir haben kurz vor Weihnachten. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und verabschiede mich vorerst in eine Pause. Folgt mir auf Social Media unter marie.trappen, bin ich überall zu finden und dort bekommt ihr Bescheid, wann es im neuen Jahr wieder hier weitergeht. In diesem Sinne, bis bald, eure Marie.
Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast.